32. Von David, ein Maskil. Glücklich, der dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast mir vergeben die Schuld meiner Sünde. Wir beten.
Wie schon erwähnt, ist heute der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag. Was damals eine politische Initiative war, da fragt man heute oft, ob dieser Feiertag in einer pluralistischen Gesellschaft überhaupt noch haltbar ist. Doch hier und da erinnert er an die eigentlichen Grundlagen der westlichen Gesellschaft, nämlich an die christlichen Werte. Während ein säkularer Mensch beim Bettag vielleicht an eine mysteriöse religiöse Praktik denkt, bemühen sich kirchliche Institutionen, um Gespräche mit anderen Religionen zu führen. Doch so verstaubt dieser Feiertag auch daherkommt, bringt er doch hier und da Bewegung in die Gedanken. Aber wie füllen wir als Christen diesen Feiertag? Was kommt uns in den Sinn, wenn wir an Dank, Buße und Bitte denken? Unter diesen dreien kommt die Buße vielleicht etwas merkwürdig daher. Dank und Bitte sind uns geläufig, aber die Buße in ihrer Bedeutung und in ihrem Umfang ist oft nicht so greifbar. Und daher habe ich entschieden, diese heutige Predigt um Buße zu bringen. Das Thema lautet wie folgt: Die Buße als Grundlage für Dank und Bitte. Und der Text dazu steht in 2. Korinther 7, die Verse 9 und 10. 2. Korinther 7, die Verse 9 und 10. Und ich möchte uns diese Verse im Zusammenhang lesen, das heißt ab Vers 5 bis Vers 16. Vorab eine kleine Einordnung. Paulus hatte einen Brief geschrieben an die Gemeinden Korinth und Titus überbrachte diesen Brief. Nachdem er nun zurückgekehrt ist zu Paulus, berichtet er von seinen Erfahrungen in der Gemeinde in Korinth und daraufhin schreibt Paulus den 2. Korintherbrief, also den Brief 2. Korinther. Und ich lese uns nun die Verse 5 bis 16 aus 2. Korinther 7. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott, tröstet uns durch die Ankunft des Titus. Doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freute. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid. Wie viele Bemühen hat es bei euch bewirkt? Sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also auch geschrieben habe, so geschah es nicht wegen des Beleidigers, auch nicht wegen des Beleidigten, sondern damit euer Bemühen um uns bei euch offenbar werde vor Gott. Deswegen sind wir getröstet worden. Außer unserem Trost aber freuen wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden. Und sein Herz ist euch ganz besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Soweit aus dem Wort Gottes. Ich wiederhole noch einmal die Verse 9 und 10. Jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Auf der Grundlage dieser Verse wollen wir uns heute drei Fragen näher betrachten. Erstens die Frage, was ist Buße? Zweitens die Frage, ist die Traurigkeit eine geistliche Grundeinstellung echter Christen? Und drittens die Frage, wer bewegt denn unser Herz zur Buße? Zur ersten Frage, was ist Buße? Die gelesene Passage aus 2. Korinther schildert die Lösung eines Konfliktes zwischen dem Apostel Paulus und der Gemeinde in Korinth. Der Brief stammt aus einer Korrespondenz zwischen dem Apostel und der Gemeinde, aber leider sind uns nicht alle Briefe erhalten aus dieser Korrespondenz. Und so fehlt genau der Brief, auf den sich Paulus hier in unserem Predigttext bezieht. Nachdem Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben hat, besucht er die junge Gemeinde in Korinth. Doch die Begegnung ist schmerzhaft und Paulus ist besorgt um die Gemeinde. Und deshalb entschließt er sich, einen weiteren Brief zu schreiben, der uns aber nicht erhalten ist. Also wissen wir nicht, was Paulus genau geschrieben hat, aber dieser Brief muss aufrüttelnd gewesen sein. Denn Paulus schreibt in 2. Korinther 2, Vers 4 über diesen unbekannten Brief. Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen. Nicht, damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe. Titus hat diesen Brief dann zur Gemeinde in Korinth gebracht. Und von Titus erfährt Paulus, dass sein Brief große Traurigkeit in Korinth ausgelöst hat. Und Paulus freut sich. Denn er schreibt in Vers 9, jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Doch was verstehen wir unter Buße? Ich meine, dass es in unserer Gesellschaft zwei Verständnisse von Buße gibt. Im ersten Verständnis wird die Buße mit dem Bekenntnis der Sünde identifiziert. Bei Christen ist das der Moment, wo jemand einer Sünde bewusst wird und sie vor Gott bekennt. Beim zweiten Verständnis ist die Buße eine Wiedergutmachung. Konkret bedeutet das, wenn jemand seine Sünde bekannt hat und ihm vergeben wurde, so bedarf es noch der Buße als Beweis für die Vergebung und als Bestärkung, dass einem die Sünde leid tut. So ist das Almosengeben vielleicht das bekannteste Beispiel für Buße in der Kirche. Es ist ein Zeichen nach außen von dem, was innen im Herzen passiert. Und dieses Verständnis von Buße ist auch außerhalb der christlichen Kreise bekannt. Wenn man zum Beispiel das Tempolimit überschreitet und dabei erwischt wird, dann reicht es nicht, diesen Fehler einzusehen und eine betrübte Miene vor den Beamten aufzusetzen. Nein, man muss büßen, das heißt, man muss blechen. Aber inwiefern passen diese Verständnisse mit der biblischen Bedeutung zusammen? Das griechische Wort, welches im Neuen Testament mit Buße übersetzt wird, ist Metanoia. Und die direkte Übersetzung von Metanoia wäre die Änderung des Verstandes oder auch Sinnesänderung. Es scheint also eine Angelegenheit für den Kopf zu sein. Etwas, das sich in unseren Gedanken abspielt. Doch hier ist es wichtig zu verstehen, dass die Bibel den Menschen immer ganzheitlich sieht. Und ganz besonders, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Das Neue Testament greift hier auf das Menschenverständnis des Alten Testaments zurück, nämlich in seiner Ganzheitlichkeit. Metanoia ist also nicht nur die Änderung des Verstandes, sondern die Umkehr des ganzen Menschen zu Gott. Der Mensch in seinem Denken, Handeln und Fühlen kehrt dem Bösen den Rücken und wendet sich Gott zu. Weiter schreibt Paulus in Vers 10, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Es gibt also einen ganz direkten Zusammenhang zwischen Buße und Erlösung, zwischen der Buße und der Vergebung der Sünde. In Lukas 5, Vers 31 bis 32 sagt Jesus, die Gesunden bedürfen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Menschen kehren sich zu Gott. Das kann der Moment sein, wo ein Mensch zum ersten Mal von Gott hört und plötzlich merkt, dass er Gott bis dahin ignoriert hat und sein Leben ohne Gott gestaltet hat. Es kann aber auch der Moment sein, wo ein Christ plötzlich merkt, dass sein Blick nicht mehr nur auf Gott gerichtet ist, sondern dass andere Dinge Bedeutung gewonnen haben. Ja, dass eine Abwendung von Gott stattgefunden hat. Die Buße ist keine Wiedergutmachung, die wir leisten können für unser Vergehen. Die Buße ist die Abkehr vom Bösen und die Hinwendung zu Gott. Es ist der Moment, wo ein verlorener Mensch sich bekehrt. Es ist aber auch der Moment, wo ein Christ erkennt, dass er in der Beziehung zu Gott gestört ist. Ja, die Buße begleitet auch uns Christen. So wie die Gemeinde in Korinth zur Buße geführt wurde, können auch wir uns neu auf Gott ausrichten. Das heißt, schlechte Gewohnheiten ablegen, Sünde vor Gott bringen und uns neu zu Gott wenden. Wir haben gelesen, dass die Gemeinde in Korinth in Traurigkeit versetzt wurde. Doch wie ist das mit der Traurigkeit? Ist die Traurigkeit eine Grundeinstellung echter Christen? Und somit kommen wir zur zweiten Frage. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich etwas aus meinem persönlichen Leben erzählen. Ich bin christlich erzogen worden und sogar von einem Pastor. Mein Vater war nämlich Pastor. Und so wusste ich ganz genau, wenn es darum ging, was Erlösung und Sünde war. Und deshalb kam in mir auch sehr früh schon der Wunsch, die Entscheidung für Jesus Christus klar zu machen. Und passend dazu gab es in unserer Gemeinde eine Evangelisation. Die ersten Abende der Evangelisation ließ ich aber verstreichen, denn ich war erst 9 Jahre alt und vor so vielen Leuten nach vorne zum Kreuz zu gehen, das kostete viel Überwindung. Doch ich nutzte diese Abende, um die Leute zu beobachten, die tatsächlich nach vorne gingen, um sich für Jesus Christus zu entscheiden. Und dabei fiel mir eines auf. Fast alle dieser Leute weinten. Als Kind nahm ich an, das muss dann wohl so sein. Und als ich dann einige Abende später auch nach vorne ging, weinte ich auch. Ich kann heute nicht sagen, wie viele der Tränen aus Überzeugung kamen und welche nur Anpassung an die Masse waren. Aber ich hatte den Eindruck, dass das offensichtliche Weinen dazugehörte. Auch wir haben gesehen in unserem Text, dass die Buße von Trauer begleitet wird. Und so schreibt Paulus hier, dass die Trauer der Buße vorangeht. In Vers 10 schreibt er, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Das Wort, welches Paulus hier für Traurigkeit oder Betrübnis verwendet, beschreibt eine innere Traurigkeit. Sie ist nicht zwingend durch Tränen sichtbar. Es ist also eine Traurigkeit, die sich nicht unbedingt in Tränen oder anderen Handlungen der Trauer zeigt. Es wäre hier aber auch vorschnell zu sagen, dass man bei der Buße nicht weinen darf. Denn wir haben im Neuen Testament und im Alten Testament Beispiele dafür, dass Menschen offensichtlich Trauer zeigten, als sie Buße taten. So zum Beispiel der Zöllner im Tempel. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Oder auch die Bewohner Ninives. Sie fasteten. Ja, sie legten sich in Asche, als sie die Bußpredigt von Jona hörten. Aber das Gegenteil sehen wir in Malachi 2, Vers 13. Da findet Gott keinen Lob für offensichtliche Tränen Israels. Dort sagt er zu seinem Volk, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, aber er mag das Opfer nicht mehr ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen. Gott ließ sich nicht beeindrucken von den Tränen Israels, weil ihre Handlungen, weil ihr Verhalten keine Reue zeigte. Doch ohne Trauer, wie sie auch aussehen mag, ob sichtbar oder nicht, ist echte Buße nicht möglich. Denn wer über die Vergangenheit, die er begangen hat, nicht trauert, ja, wem das, was er getan hat, die Sünde, die er vor Gott getan hat, kalt lässt, der kann sich nicht von Herzen von der Sünde abwenden und Gott zuwenden. Doch diese Traurigkeit muss nicht unbedingt äußerlich sichtbar sein. Wenn nun die Buße zum Christsein dazugehört, wie wir erst gesehen haben, und die Trauer mit der Buße einhergeht, ist die Trauer dann ein Dauerzustand der Christen? Die Traurigkeit, von der Paulus hier spricht, ist eine ganz besondere. Und das bringt er in Vers 9 wunderbar zum Ausdruck, indem er sagt, ich freue mich, dass ihr traurig seid. Wir haben es hier nicht mit einem schadenfrohen Apostel zu tun, sondern mit einem Apostel, der den Ausgang der Traurigkeit sieht. Diese Traurigkeit führt nämlich zur Freude. Die Trauer ist nur eine Zwischenstation, um dann zu einer viel größeren Freude zu gelangen. Wenn nun eine Person über Sünde Traurigkeit empfindet und um Vergebung bittet und Vergebung bekommt und dann plötzlich froh ist, dann sind das keine emotionalen Schwankungen bei Christen. Nein, dann ist das ein Realitätswechsel. Denn die Beziehung zu Gott ist bereinigt. Es ist Vergebung ausgesprochen worden. Und genau das ist der große Unterschied zur Traurigkeit der Welt. Viele Menschen um uns herum sind unzufrieden. Sie wissen, dass sie versagt haben. Sie wissen auch, dass sie falsch gehandelt haben. Und sie empfinden aufrichtig Traurigkeit über das, was sie getan haben. Aber solange der Mensch mit dieser Traurigkeit nicht zu Gott kommt, kann er die Freude der Vergebung nicht erfahren. Und das haben wir auch im Psalm von David gelesen. Solange er die Sünde vor Gott verheimlichte, zerbrach er innerlich. Und genau das ist das, was passiert, wenn Paulus sagt, die Traurigkeit der Welt bewirkt den Tod. Nur bei Jesus können wir diese Traurigkeit lassen und er verwandelt sie in Freude. Auch wir als Christen werden so schnell vom Satan in den Sog der Verzweiflung über unser eigenes Versagen gezogen. Lasst uns doch mit dieser Bedrücktheit zu Gott kommen. Er will uns Vergebung schenken und er will unsere Traurigkeit in Freude verwandeln. Wir kommen zur letzten Frage. Wer bewegt unser Herz zur Buße? Ich lese uns noch einmal Vers 9. Jetzt freue ich mich. Nicht, dass ihr betrübt, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Paulus weiß, dass die Gemeinde in Korinth aufgrund seines Briefes in Traurigkeit versetzt wurde. Aber führt er diesen Erfolg nun auf seine gute Feder zurück? Er macht auf jeden Fall deutlich, dass die Leute in Korinth nicht aus sich selbst zur Buße gekommen sind. Das drückt er im Passiv aus, indem er sagt, ihr seid betrübt worden. Irgendein äußerer Umstand oder eine äußere Kraft hat die Traurigkeit bewirkt. War es sein Brief? War es Titus, der den Brief überbracht hat? In Vers 12 schreibt Paulus dazu, wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht wegen des Beleidigers, auch nicht wegen des Beleidigten. Er sagt somit, auch wenn ich den Brief verfasst habe, so bin nicht ich der Beleidiger, noch ihr, die Beleidigten, die Ursache der Traurigkeit. Vielmehr ist es Gottes Wille. Gott ist der Auslöser der Traurigkeit. Und Gott bewirkt die Buße. In Römer 2, Vers 4 lesen wir, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und somit können wir alles, was wir soeben über Buße gehört haben, auf Gott zurückführen. Gott ist der Anfang der Buße und er ist auch das Ziel der Buße. Auf der einen Seite versetzt Gott uns in Traurigkeit. Er öffnet unsere Augen für unser Fehlverhalten. Und auf der anderen Seite steht er mit offenen Armen, um uns die Vergebung zuzusprechen. In Klagelieder 3, Vers 31 bis 33 lesen wir: Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Gott hat es durch Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, überhaupt erst möglich gemacht, dass Menschen zu Gott umkehren können. Und durch Jesus Christus ruft Gott den Menschen zur Buße. Denn Gott will nicht, dass Menschen verloren werden, sondern dass sie zur Buße finden. Ohne Buße ist es unmöglich, eine Beziehung mit Gott zu haben. Und deshalb ist die Buße die Grundlage all unserer Gebete, unserer Danksagung und unserer Bitte. Und deshalb lädt dieser Tag, der Dank-, Buß- und Bettag, uns heute dazu ein, Gott zu danken für die Gnade, mit der er uns begegnet und uns zu Buße führt. Und auch Gott zu bitten, dass er uns immer wieder mit Gnade begegnet. Gott um Gnade zu bitten für uns und für alle Menschen um uns herum. Lasst uns doch jetzt eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich leise zu Gott beten kann. Etwa 1 bis 2 Minuten. Und lasst uns dabei an 2 Dinge denken. Erstens, Gott begegnet uns in seiner Gnade und gibt uns die Möglichkeit zur Buße. Und zweitens, Gott will uns erneuern. Er will unser Leben verändern. Haben wir die Zeit der Stille.